Es war bei der Aussendungsfeier des Missionars. Der Gottesdienst war eindrucksvoll. Die Gemeinde stand hinter dem Missionar und seiner Familie und war bereit, sie auszusenden. Manche Hindernisse waren in der Vorbereitung für den Einsatz überwunden worden. Manche Mitglieder der Gemeinde wollten sie gar nicht ziehen lassen, denn schließlich sei ja auch Deutschland ein Missionsland. Doch die Gemeinde war bereit, für die Missionare zu beten und sie auch finanziell mitzutragen. Gute Worte des Segens wurden während des Gottesdienstes mit auf den Weg gegeben und es wurde natürlich auch für die Missionare gebetet. Herr, bewahre unsere Missionare. Im Anschluss an den Gottesdienst kam eine ältere Frau auf diesen Missionar zu und sagte zu ihm, während wir für euch gebetet haben, da sah ich euch, wie ihr von Soldaten bedroht wurdet. Sie richteten Waffen auf euch und dann kam der Engel des Herrn und er nahm euch weg. Was sollte diese Botschaft bedeuten? Würde der Missionar im Einsatzland sterben? Der Engel des Herrn kommt und der Missionar ist bei Christus. Im Missionar stieg ein beklemmendes Gefühl auf. Angst erfasste ihn. Und mit diesem Gefühl verließ er sein Heimatland und zog ins Einsatzland. Vorübergehend unsterblich, dahinter setzte der Missionar ein Fragezeichen. Das vermochte der Missionar nicht zu denken, vorübergehend unsterblich. Im Gegenteil, er kam in sein Einsatzland mit diesem Gefühl, dass während seines Einsatzes etwas Schreckliches passieren könnte. Das, was diese Frau da im Gottesdienst während der Gebetszeit gesehen hat. Ein Fragezeichen, ähnlich vielleicht wie die Anne das vorhin erzählt hat. Wenn Gott dich gebraucht, kann dich nichts aufhalten. Vorübergehend unsterblich. Der Prophet Elisa, der hat hinter dieser Aussage, wenn Gott dich gebraucht, kann dich nichts aufhalten, ein Ausrufezeichen gesetzt. Er wusste sich als Prophet Gottes gebraucht und eingesetzt. Und deswegen konnte auch Elisa Hindernisse überwinden, die menschlich gesehen unüberwindbar waren. Und bevor ich den Bibeltext für diese Bibelarbeit lese, eine kurze Beschreibung, was dem Ereignis unseres Bibeltextes vorangeht. Der Prophet Elisa ist der Nachfolger von dem großen Propheten Elia. Elisa hilft dem König von Israel. Der König von Aram versucht, den König von Israel gefangen zu nehmen und zu bezwingen. Er stellt ihn immer wieder Fallen und Hinterhalte, doch der König von Israel tappt niemals in diese Falle. Und so vermutet der König von Aram, dass in seinen eigenen Reihen Verräter sind. Und er fragt seine Obersten, doch die teilen ihm mit, dass sie keinen Verräter in den eigenen Reihen haben, sondern dass der Prophet Elisa immer dem König von Israel erzählt, wo der König Aram als nächstes hinziehen möchte. Und da setzt nun der Text für die Bibelarbeit von heute Morgen ein. Er steht in 2. Könige 6, die Verse 13 bis 23. Und ich bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Der König von Aram sprach zu seinen Obersten: So geht hin und seht, wo Elisa ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagte es ihm an und sprachen: Siehe, Elisa ist in Dothan. Er sandte hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag das Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Elisa sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diese die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach: Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für dein Wort, und wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der redet, der auch heute noch redet. Und so möchte ich dich bitten, dass du nun unsere Herzen und unsere Ohren öffnest für dein Reden und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Am frühen Morgen wacht der Gehasi, so heißt der Diener von Elisa, in dem Ort Dothan auf. Ein traumhafter Ort. Etwas höher gelegen, davor liegt eine Tiefebene. Dothan heißt übersetzt zwei Brunnen. Und überall, wo es im Orient Wasser gibt, da ist schon immer fast so ein Teil des Paradies da. Vielleicht sagt sich der Gehasi am frühen Morgen: Jetzt gehe ich mal raus, eine kleine Joggingrunde am Morgen, um den Sonnenaufgang zu erleben. Doch plötzlich ist Gehasi hellwach und aus der Joggingrunde um den Ort Dothan wird ein Sprint nach Hause zu dem Propheten Elisa. Die ganze Stadt ist umzingelt. Das Heer der Aramäer steht vor uns. Wir sind verloren. Kein Ausweg, Chef. Unsere letzte Stunde hat geschlagen. Keiner von uns weiß, wann er stirbt. Keiner von uns weiß, ob er heute Abend sicher nach Hause kommt. Doch für den Gehasi stand todsicher fest: Heute Abend werde ich nicht als freier Mann diesen Ort Dothan verlassen und erleben. Der paradiesische Ort Dothan ist eine Falle geworden, eine Falle des Todes. Der Tod ist nah. Wir wissen nicht, wie gut sich der Gehasi in den Geschichten seiner Väter auskannte. Dothan wird im Alten Testament und in der gesamten Bibel nur zweimal erwähnt. Und jedes Mal erhoffen sich die Menschen, die dorthin ziehen, die Erfüllung ihrer Pläne. Doch die Oase wird zu einem Ort des nahen Todes. An der anderen Stelle, das lesen wir im ersten Buch Mose, da ist es Josef. Er wird von seinem Vater Jakob geschickt, um nach den Brüdern zu schauen, die mit ihren Viehherden unterwegs sind. Er ist auf der Suche und er irrt da in den Feldern von Samaria und Sichem hin und her. Und ein Mann fragt ihn, was er denn sucht. Und er sagt: Ich suche meine Brüder. Hast du die gesehen? Er beschreibt sie und er sagt ihnen: Josef, geh nach Dothan. Deine Brüder sind in Dothan. Und so macht sich Josef nach Dothan auf. Und ich kann mir vorstellen, Josef, der träumt schon in Dothan. Lammbraten, Ziegenkäse und Wasser, ein richtiges Essen mit seinen Brüdern einzunehmen. Die Oase. Doch die Brüder, sie werfen ihn in eine Grube mit Wasser. Ohne Wasser, ausgetrocknete Grube, kein Wasser drin, mit der vollen Absicht, dass Josef hier zu Tode kommen soll. Sie wollten ihn töten. Und was sie dann noch machen, das ist so richtig fies, aber typisch, was für Gemeinheiten wir Menschen, zu Gemeinheiten wir fähig sind und uns ausdenken können. Statt dass Josef ein schönes Abendessen mit seinen Brüdern erlebt, da sitzt er in der Grube. Und wir können nachlesen, die Brüder setzen sich um die Grube herum und essen. Josefs Gefängnis musste unweigerlich zum Tode führen. Spätestens nach 3 oder 4 Tagen wäre er dort gestorben. Und in einer ähnlichen Lage befindet sich Gehasi. Wenn dieses Heer, wenn diese Soldaten jetzt nach Dothan einziehen, dann sind wir verloren. Die machen den Ort platt. Keine Chance, aus dieser Stadt herauszukommen. Angst ist es, die den Gehasi umgibt. Und immer dort, wo Menschen in die Enge getrieben werden, da kommt Angst auf. Angst hängt übrigens im Deutschen auch sprachlich mit dem Wort Enge zusammen. Dort, wo Menschen seelisch und körperlich in die Enge getrieben werden, steigt die Angst hoch. Das erlebte auch der Missionar, von dem ich eingangs berichtete. Für diesen Missionar kam es dann noch dicker. 2 Wochen nach dieser Aussendungsfeier ist noch in einer weiteren Gemeinde ein Aussendungs- und Abschiedsgottesdienst. Auch diese Gemeinde unterstützt ihn. Wieder wird für den Missionar gebetet. Und nach dem Gottesdienst kommt eine Frau auf den Missionar zu, ein ganz anderer Ort. Und die Frau sagt zu diesem Missionar, während wir für dich gebetet haben, sah ich euch von Soldaten umzingelt. Der Engel des Herrn kam und nahm euch weg. Also haargenau das Gleiche, was der Missionar 2 Wochen vorher erlebt hatte. Der Missionar bekam Angst, die ihn teilweise lähmte. Übrigens, der Missionar, der bin ich gewesen. Da, wo Angst auftritt, spricht aber Gott sein: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Jedes Jahr gibt es ja so eine Jahreslosung. Und für dieses Jahr 2010 lautet die Losung: Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Das sagt Jesus auch heute dir zu. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, glaube an mich. Dieses fürchte dich nicht gibt Gott oft durch Menschen an andere Menschen weiter. Und er tut das auch durch den Elisa. Auch dem Gehasi wird gesagt, fürchte dich nicht. Kurz vor unserer Ausreise las ich noch eine Andacht von einem guten Freund und Seelsorger von mir. Es ging um die Kosten der Nachfolge. Also um das, was es auch uns kostet, wenn wir Jesus nachfolgen. Den Preis, den wir zu zahlen haben. Jesus lässt uns darüber nicht im Unklaren. Er sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Diese Andacht hat mich sehr bewegt, da ich früher massive Angst hatte vor Hunden. Wölfe sind ja meistens noch schlimmer als Hunde. Ich schrieb meinen Freund zurück, dass ich dennoch ermutigt gewesen bin. Und dann schrieb er mir zurück und sagte, du Detlef, Jesus sendet uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber die meisten Wölfe heulen nur und den anderen Wölfen hält der Herr das Maul zu. Das war ein Wort des Trostes. Fürchte dich nicht. Der Glaube an Jesus Christus ist dazu die Voraussetzung, dass Gott uns gebrauchen kann, dass er auch unsere Gebete erhören kann. Und deswegen möchte ich jetzt mit 3 Fragen unseren Text weiter bedenken und ich möchte 3 Fragen an Elisa stellen. Elisa, wer ist dein Gott? Elisa, wer ist dein Gott? Elisa weiß um den allmächtigen Gott. Elisa hat Gott erlebt, auch in der Begleitung als Nachfolger vom großen Propheten Elia. In unserem Bibeltext fällt auf, dass er immer wieder von dem Herrn spricht, von Jahwe. Die Juden gebrauchen ja dieses Wort und wenn sie das Wort Jahwe entdecken, dann lesen sie stattdessen Adonai. Das heißt übersetzt der Herr. Und in der Luther-Übersetzung ist dann immer dort, wo im Hebräischen dieses Wort Jahwe steht, das Herr in Großbuchstaben gesetzt. Das ist Ausdruck des Glaubens. Ich fand es klasse, dass auch in den Programmblättern, ist es euch aufgefallen, immer da, wo Jesus Christus, wo Gott steht, da ist es in Großbuchstaben gesetzt. Es ist Ausdruck unseres Glaubens, dass Gott der allmächtige Gott ist. Und ich lade euch einmal ein, die ersten Kapitel im zweiten Buch Könige zu lesen, zu Hause. Da habt ihr Zeit. Was dort geschildert wird, Totenauferweckung. Da wird eine Menschenmenge mit wenig Speisung von Elisa gespeist. Krankenheilung finden statt. All das nicht erst bei Jesus, sondern schon im Alten Testament. Der Gott des Elisa ist der allmächtige Gott Himmels und der Erde. Und für diesen Gott gibt es keine ausweglose Situation. Seine Möglichkeiten sind grenzenlos. Und dort, wo wir in Situationen geraten, wo es menschlich gesehen ausweglos aussieht, hat Gott Wege, die wir uns niemals vorstellen könnten. Für den Gehasi war Dothan ein Ort, zunächst eine Oase, und es wurde für ihn zu einer Falle, ähnlich wie bei Josef. Wir haben es vorhin von dem Herrn Fu gehört. Das Gefängnis war für ihn im Grunde etwas, wo er sein Leben lang bleiben sollte. Und dieser Ort wird für den Herrn Fu zur Oase. Das sind die Möglichkeiten Gottes. Das ist der Gott des Elisa. Und diesen Gott des Elisa hat auch Josef erlebt. Josef war in dem Brunnen in Dothan. Er sollte sterben. Und menschlich gesehen gab es keinen Ausweg. Sein Bruder Ruben wollte ihn zwar noch herausbringen, doch es war schon zu spät. Ohne dass er es mitbekommen hat, ist Josef verkauft worden. Und später bezeugt Josef seinen Brüdern: Ihr hattet Böses im Sinn, doch Gott hat daraus Gutes werden lassen. Dieser Gott des Josef ist der gleiche Gott, an den auch Elisa glaubt. Die Stadt Dothan ist umzingelt von Soldaten. Das Heer der Aramäer, das dem König von Israel ständig Fallen stellt. Der Verursacher ist umzingelt, Elisa. Keine Chance mehr zum Ausweg. Jetzt haben wir ihn, so denken die Aramäer. Den Blick auf Dothan gerichtet. Hoffnungslos, so denkt Gehasi, den Blick auf die Aramäer gerichtet. Und Elisa, er blickt auf Gott. Elisa weiß um die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes. Und er sieht die Situation mit Gottes Augen. Das ist es, was Jesus auch seinen Jüngern und auch uns vor Augen stellen möchte. Seine Möglichkeiten. Habt ihr schon mal über den großen Missionsbefehl nachgedacht, den Jesus seinen Jüngern und auch uns weitergibt im Matthäusevangelium? Es ist ja interessant, dass Jesus nicht zu seinen Jüngern sagt: Menschen sind in Not, Menschen gehen verloren, darum geht hin. Nein, Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Vollmacht, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Gottes Möglichkeiten, seine grenzenlosen Möglichkeiten stellt er in den Mittelpunkt. Und seine Vollmacht ist es, die auch uns befähigt, hinauszugehen in alle Welt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geh hin. Darum mach dich auf. Bei Gott gibt es keine Sackgassen. Gottes Möglichkeiten sind immer größer als unsere Begrenzungen. Und ich kann euch das auch nur bezeugen, dass ich immer wieder mit der Größe Jesu überrascht wurde. Von seinen Möglichkeiten, die ich mir hätte niemals ausdenken können. Eingangs wurde es ja erwähnt, wir haben in Ankara einen Buchladen aufgebaut, den ich einige Jahre geleitet habe. Und eines Tages kam ein Anruf und am anderen Ende der Leitung, da sagt jemand: Haben Sie christliche Literatur und Bibeln? Ja, sag ich, die verkaufen wir. Kommen Sie doch einfach einmal zu uns vorbei. Und die andere Person sagt: Tut mir leid, das geht nicht. Ja, wieso nicht? Wir sind hier mitten in der Stadt. Ja, sagt er, ich bin im Gefängnis. Und dann sage ich zu dieser Person: Ich werde schauen, ob ich eine Bibel und diese christlichen Bücher Ihnen bringen kann. Und die Gefängnisse in dem Land stehen nicht unbedingt in so einem guten Ruf. Und ich kann euch sagen, ich bin mit großem Zittern, bin ich zu diesem Gefängnis gefahren. Meine Frau und meine Kinder, die haben in unserem Auto gewartet und haben für mich gebetet. Und dann bin ich auf die Gefängniseinfahrt zugegangen, zu den Gefängniswärtern, und die waren ziemlich verdutzt. Sie telefonierten herum, ich nannte ihnen mein Anliegen, wen ich sprechen wollte, dass ich die Bücher abgeben wollte. Und ohne jeglichen Sicherheitscheck, Körperscanner gab es da ohnehin noch nicht, aber ohne dass ich überhaupt abgetastet wurde, durfte ich eintreten, durfte ich in das Gefängnis gehen und diesem Gefangenen eine Bibel geben und noch zwei weitere Bücher. Gottes grenzenlose Möglichkeiten, die wir uns niemals erträumen könnten. Das ist Gott. Wenn Gott dich gebraucht, kann dich nichts aufhalten. Auch wenn wir in Situationen geraten, wo wir den Eindruck haben, das ist doch jetzt eine Sackgasse. Wie wir das vorhin gehört haben, die Ausreise steht bevor in den Sudan und dann erstmal ein Stoppschild. Und Gott führt andere Wege, aber Gott führt und er hat Wege und Auswege. Und weil das so ist, möchte ich dir Mut machen. Geh und wag den Schritt mit Jesus. Geh und wag den Schritt in das Einsatzland, in das Gott dich berufen hat. Auch wenn Situationen der Angst kommen mögen, und die werden sicherlich kommen. Die zweite Frage, die ich den Elisa stelle: Elisa, wie sieht dein Glaube aus? Der Glaube des Elisa, der leuchtet hier sehr stark auf in unserem Text. Elisa betet und Gott erhört das Gebet. Es wird erkennbar, an was für einen Gott der Elisa glaubt. Du fragst dich, mein Glaube ist aber nicht so groß wie der des Elisa. Ich fühle mich so eher wie der Gehasi. Kann Gott das denn alles so regeln und managen, wenn ich wirklich auf dem Missionsfeld lande? Fragen, die jeden Missionar, der ausreist, denke ich, bewegen werden. Wie sieht es aus mit dem Glauben? Der Glaube an den lebendigen Gott hat im Bild gesprochen zwei Beine. Ein Standbein und ein Spielbein. Das ist so wie beim Fußballspieler. Das Standbein, das ist die Frage, an wen glaubst du? An wen glaubst du? Wie würdest du diese Frage beantworten? Wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus Christus. Oder wenn du das Glaubensbekenntnis aufsagst und bekennst, dann ist das Ausdruck deines Glaubens, an wen du glaubst. Das ist sozusagen dein Standbein. Wir bekennen jeden Sonntag, ich glaube an Gott, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden. Glauben wir das wirklich? Ich bin mal herausgefordert worden, als ich in Amerika war. Da hat eine Person gesagt, do you believe what you believe, believers? Auf übersetzt, glaubst du wirklich, was du glaubst, ihr Gläubigen? Glaubst du das, was du bekennst? Aber das ist das Standbein, an wen wir glauben. Und das Spielbein, der Fußballspieler braucht einen guten Stand, um einen guten Schuss hinzulegen. Aber mit dem Spielbein, das ist so dieses, wie ich glaube. Und da haben wir manchmal Mühe mit. Da erleben wir Höhen und da erleben wir Tiefen. Im Neuen Testament wird uns von einem Vater berichtet, der sein krankes Kind zu Jesus bringt. Und Jesus möge dieses Kind doch gesund machen. Und dieser Mann sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ich glaube, das ist das Standbein. Hilf meinem Unglauben, das ist das Spielbein. Da mangelt es gerade. Das hat auch ein Elisa und auch ein Elia erlebt, diese Schwankungen. Ein Elia, er hat auf dem Berg Karmel, wenige Kilometer von Dothan entfernt, noch vollmächtig und mutig bekannt, dass der lebendige Gott der Gott Israels ist. Ihr kennt sicherlich die Geschichte, wo Feuer vom Himmel fiel und die Baalspriester nur dabei standen und ihr Gott noch nicht mal ein kleines Streichholz vom Himmel hat herabfallen lassen können. Und wenige Stunden später, da fällt der Elia in eine tiefe Depression und hat Angst vor der Königin Isabel. Der Glaube ist gekennzeichnet durch ein festes Standbein und er braucht auch das Spielbein. Und dieses Wie des Glaubens, da gilt es, dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen, dass wir ganz neu die Größe Gottes vor Augen gestellt bekommen. Und dazu dient auch die Jumiko heute. Mich hat es beeindruckt, was wir vorhin gehört haben an Zeugnissen. Da ist der lebendige Gott, der Menschen führt und der auch dein Leben in die Hand nimmt und dich auch führen möchte. Elisa betet: Herr, öffne du dem Gehasi die Augen, dass er dich sieht. Öffne du ihm die Augen für deine Herrlichkeit. Und Gott erhört dieses Gebet. Und schlagartig ändert sich die Situation. Mich hat es immer wieder ermutigt, was meine Frau zu mir gesagt hat, als wir im Einsatzland waren. Sie hat zu mir gesagt: Detlef, dort, wo Jesus uns haben möchte, das ist immer der sicherste Platz. Wenn Gott dich in Singapur oder im Sudan oder in Südafrika haben möchtest, du aber in Stuttgart bleibst, dann ist Stuttgart nicht für dich der sicherste Ort. Dort, wo Jesus dich haben möchte, das ist der sicherste Ort. Ein Prophet Jona hat das hautnah gespürt, was es bedeutet, auf der Flucht von Gott zu sein und nicht an den Ort zu gehen, wo Gott ihn einhaben möchte. Eine dritte Frage, die ich Elisa stellen möchte. Elisa, wie sieht dein Gebet aus? Das Gebet ist Ausdruck des Glaubens des Elisa. Glauben an den lebendigen Gott. Und das Gebet ist das schönste und stärkste Mittel, was Gott uns gegeben hat, um die Angst zu überwinden, um aus der Enge herauszukommen, in die wir hineingeraten. Mit dem Gebet ist es so wie mit dem Schwimmen. Man muss es ausprobieren. Nur wer betet, wird entdecken, dass Gott wirklich handelt. Jemand hat einmal gesagt, wenn Gott seine Kinder überraschen will, dann braucht er nur die Gebete seiner Kinder zu erhören. Wenn Gott dich überraschen möchte, dann wird er auch deine und die Gebete anderer erhören. Gott hat Menschen immer wieder in aussichtslose, scheinbar aussichtslose Situationen geführt, wo sie vermeintlich zu Tode kommen sollten und hat sie dennoch bewahrt. Auch wenn sie später natürlich sterben mussten. Dothan ist ein Beispiel dafür. Ein weiteres Beispiel ist der Apostel Petrus. Sein Kollege, der Jakobus, ist schon hingerichtet worden. Petrus ist gefangen geführt, gesetzt worden und soll wenige Tage nach dem Fest hingerichtet werden. So hat es der König Herodes beschlossen. Und die ganze Gemeinde betet. Die betet, was das Zeug hält. Die haben eine Gebetsnacht organisiert. Und Gott greift ein durch seinen Boten. Er befreit Petrus. Petrus rennt zur Gemeinde. Er klopft an die Tür, da klopft sozusagen die Gebetserhörung der Gemeinde an der Tür und die Gemeinde öffnet nicht. Die halten das gar nicht für möglich. Lest das einmal nach in Apostelgeschichte 12. Gott antwortet auf das Gebet seiner Kinder und er erhört sie in überraschender Weise. Lasst uns auch nicht aufhören, zu beten für die Familie, die im Jemen gefangen gehalten wird. Und auch für den Briten. Die sind genau in dieser Situation. Lasst uns dafür beten, dass sie Gottes Herrlichkeit erleben, mitten in dieser Gefangenschaft, die qualvoll sein muss. Lasst uns auch für die Angehörigen beten, dass sie freikommen, die, die dort gefangen genommen werden. Mich hat das vor einigen Tagen sehr berührt, als ich die Geschichte von einem Missionar gelesen habe, die Barbara Jemison niedergeschrieben hat. Da ist ein Afrika-Missionar, der berichtet in seiner Heimatgemeinde in Amerika. Und dieser Afrika-Missionar schildert, dass er einmal in der Stadt Geld und Medizin und Nahrungsmittel holen wollte. Und auf der Rückreise, das war nicht so geplant, übernachtet er in einem Zelt. Später traf er einen jungen Mann. Und dieser junge Mann, ein Afrikaner, der erzählte ihm: Mit einigen Freunden bin ich dir damals im Urwald gefolgt. Wir hatten vor, dich zu töten. Doch wir stellten fest, dass du von 26 bewaffneten Männern umgeben warst. Der Missionar versicherte ihm: Ich bin ganz allein gewesen. Doch, sagte der Afrikaner, es waren dort 26 Männer. Das berichtete dieser Afrika-Missionar seiner Heimatgemeinde. Und da fiel ein Zuhörer diesem Missionar ins Wort, ob er genau das Datum benennen könne. Der Redner nannte das Datum. Und der Mann, der ihn unterbrochen hatte, sagte: Als es bei dir in Afrika Abend war, da war es bei uns Morgen und ich war auf dem Golfplatz. Plötzlich hatte ich das Gefühl, für dich beten zu sollen. Ich rief mehrere Männer in der Gemeinde an und wir versammelten uns zum Gebet, um für dich zu beten. Es waren 26 Männer, die gebetet haben. Vor wenigen Wochen hatten wir bei uns bei der Deutschen Missionsgemeinschaft einen Gebetstag. Wir hatten diesen Gebetstag besonders für die Region Mecklenburg-Vorpommern gestaltet, wo etliche von uns und auch von verschiedenen anderen Missionswerken jetzt im Gemeindeaufbau auch tätig sind. Und einer unserer tätigen Mitarbeiter und Missionare erwähnte: An dem Tag, an dem ihr für unsere Region gebetet habt, habe ich etwas sehr Ermutigendes erlebt. Es war die Möglichkeit da, einem jungen Mann, der im Sterben lag, das erste Mal das Evangelium von Jesus Christus zu erklären. Dieser junge Mann kannte die Bibel bisher nur davon, dass er das Papier der Bibel nahm und daraus Zigaretten drehte. Unser Mitarbeiter war ermutigt, dass wir für ihn gebetet haben und dass er in wahrlich letzter Sekunde diesem Sterbenden noch einmal die ausgestreckten Hände des Durchbohrten, die durchbohrten Hände des Jesus Christus anbieten konnte, in dieses Angebot der Gnade weitergeben konnte. Einen Tag später war dieser junge Mann nicht mehr ansprechbar. Und einen weiteren Tag später war dieser Mann verstorben. Gott allein weiß, ob er das Angebot der Gnade angenommen hat oder nicht. Wenn Gott dich gebraucht, kann dich nichts aufhalten. Aber du brauchst Beter und du brauchst das Gebet. Und wenn du dich vorbereitest für einen Dienst in der Mission, dann sage ich dir: Such dir Beter. Geh in deiner Gemeinde auf die Suche und sprech vor allem ältere Menschen an. Warum ältere Menschen? Die freuen sich, wenn junge Menschen auf sie zukommen. Die suchen den Kontakt mit jungen Leuten. Ältere Menschen sind meistens sehr treu und vor allem haben sie sehr viel Zeit. Und ich habe das selber erlebt, auch während des Studiums, dass ältere Menschen mich und uns umbetet haben. Jeden Tag. Und das war gut für uns zu wissen, gerade auch in unserem Einsatzland. Gott handelt durch Gebet. Er nimmt uns die Angst, die uns lähmen will. Ich persönlich habe das erlebt, auch in unserem Einsatzland, auf einer Konferenz, wo wir mit mehreren Missionaren zusammen waren, als einer unserer Kollegen aufstand und sagte: Es ist die Angst, die uns lähmt, zum Zeugnis. Und das haben wir dann bekannt. Und wir waren etwa um die 50 Missionare, die wir nach vorne gegangen sind, und bekannt haben, dass wirklich Angst uns gelähmt hat, dass wir oft nicht in der Lage waren und den Mut hatten, Zeuge Jesu zu sein. Und deswegen ist es jetzt mein großes Anliegen, auch besonders für Missionare zu beten, die in schwierigen Einsatzländern sind, dass sie den Mut haben, als Zeuge und Botschafter Jesu Christi in Wort und Tat die Liebe Gottes zu bezeugen. Betet nicht allein um Bewahrung, betet auch um Mut, um als Botschafter Jesu Christi aufzutreten. Wir als Familie, wir sind bewahrt geblieben in unserem Einsatzland. Kollegen, die wir persönlich kennengelernt haben, sind ums Leben gekommen. Warum das so geschehen ist, ich weiß es nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als der Karikaturenstreit losging und auch das Morden in unserem Einsatzland begann. Da wusste ich, es kann jeden Moment mich und meine Mitarbeiter treffen. Wir saßen sozusagen auf dem Präsentierteller. Eines Tages stand an unserem Eingangsschild, eines Tages machen wir aus euch Fleischspieße. Und wir wissen ja aus der Geschichte, dass solche, die das gesagt haben und niedergeschrieben haben, wirklich ernst das gemeint haben und auch umgesetzt haben. Dass vor 3 Jahren dort einige auf qualvolle Weise ihr Leben um Jesu Willen lassen mussten. Ich musste oft an das denken, was diese beiden Frauen uns damals mit auf den Weg gegeben haben. Und mir kam oft ein Lied in den Sinn, was Manfred Siebald geschrieben hat und wo er schreibt, lehr mich zu danken für die Gefahren, die du von mir nahmst, bevor ich sie erst erahnte. Es gibt Situationen, die nehmen wir überhaupt gar nicht wahr. Gott nimmt die von uns, bevor wir sie erahnen. Wenn Gott dich gebraucht, dann weiß er auch, was er dir zumuten kann. Er weiß auch, in was für Gefahren er dich hineinführen kann und welche Gefahren er von dir abwenden wird. Er weiß auch, wann es Zeit ist, dich von dieser Erde abzurufen. Wenn Gott dich gebraucht, kann dich nichts aufhalten. Ich möchte schließen mit einem aktuellen Geschehen. Eine Woche bevor dieser missglückte Terroranschlag in Detroit passierte, berichtete einer unserer Missionare Folgendes. Das war so Mitte Dezember gewesen. Er saß im Flugzeug und er war auf dem Weg nach Deutschland. Er kam von seinem Einsatzland und neben ihm im Flugzeug saß eine etwas merkwürdige Person. Plötzlich steht sein Nebenmann auf und verschwindet in der Toilette. Und er bleibt dort ziemlich lange. Und diesem Missionar wird ein bisschen anders und er fängt an zu beten an. Kurz vor der Landung kommt dieser Mann heraus und setzt sich auf den Platz. Ob dieser Mann ein gesundheitliches Problem hatte oder ob dieser Mann etwas Böses im Sinn hatte. Und Gott hat das nicht verwirklichen lassen und geschehen lassen. Gott allein weiß es. Aber dieser Missionar hat gebetet. Und auch dann, wenn wir in scheinbar aussichtslose Situationen geraten, lasst uns beten und lasst uns füreinander beten. Denn das Gebet ist es, was Gott uns gegeben hat und was wir nutzen sollen. 3-mal betet Elisa. Herr, öffne meinem Diener die Augen. Das 2. Mal, Herr, verschließe ihn die Augen, nämlich die Aramäer. Und ein 3. Mal, Herr, öffne ihn die Augen. Die Aramäer, die wollten nach Dothan ziehen und dachten, das ist der Ort, wo wir Glück haben werden, endlich den Verräter zu finden. Und es wird für sie auch zu einem Ort, wo sie dann auch in Gefangenschaft selber geraten. Das sind die Möglichkeiten Gottes. Aber lasst uns auch so handeln, wie der Elisa gehandelt hat, wie er mit den Feinden umgegangen ist. Brot und Wasser setzt er ihnen vor. Und wenn Gott dich gebraucht, dann kann dich nichts aufhalten. Was du aber brauchst, ist die Liebe Gottes in deinem Herzen und die Liebe zu den Menschen. Anfang letzten Jahres war ein großer Missionskongress in Holland und da war Bruder Andrew da und der hat etwas gesagt und es hat sich bei mir ganz tief eingeprägt. Er hat gesagt, wenn du gehst, dann kannst du nicht deinen Feinden das Evangelium predigen. Wir können nicht unseren Feinden das Evangelium predigen. Wir müssen die Menschen lieben, dann sind sie nicht mehr unsere Feinde. Wenn Gott dich gebraucht, kann dich nichts aufhalten. Drei Fragen an Elisa. Wer ist dein Gott? Wie sieht dein Glaube aus? Und Elisa, wie sieht dein Gebet aus? Dich möchte ich mit einer Frage heute entlassen. Und diese Frage lautet: Ist der Gott des Elisa auch dein Gott? Ist der Gott des Elisa auch dein Gott? Amen.